Und bei der zweiten IVF hatten wir dann drei Eizellen, die sich haben befruchten lassen, die nach 24 Stunden, als die aus dem Labor anriefen, alle entwicklungsverzögert waren. Wo ich wirklich dachte, okay, irgendwann ist dann einfach, da war ich kurz vor, mein Ende ist erreicht. Also finanziell gesehen, weil es natürlich auch als Solomann, du musst halt komplett, ja, alles neben der Samenspende, die kompletten Behandlungskosten, alles alleine bezahlen.
Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph.
Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 28. Folge von Kinder machen ohne Sex. Diesmal wieder aus dem heimischen Studio, wie ihr seht, für alle, die hier den Podcast als Videopodcast schauen. Nur mit mir, mit Nora, denn ich sag's euch, der Christoph ist aktuell voll in seinem neuen Job eingetaucht und aktuell nur schwer fassbar. Aber das ist für diese Folge, denke ich, absolut verschmerzbar, denn ich habe wieder einen Gast. Sie ist Mama von drei Kindern, zweien an der Hand und einem im Herzen. Und es soll heute vor allem um das Thema zweiter unerfüllter Kinderwunsch gehen. Was passiert, wenn schon ein Kind da ist und wir den starken Wunsch verspüren nach einem Geschwisterkind und es dann auf einmal nicht so klappt, wie erhofft? Wir nennen das den sekundären unerfüllten Kinderwunsch. Und an dieser Stelle will ich auch vorab eine kleine Triggerwarnung aussprechen, denn wir werden unter anderem über kleine Geburten und auch eine stille Geburt sprechen. Und wenn dir diese Themen gerade nicht gut tun, dann überspringe am besten diese Folge. Ja, was können Ursachen von sekundärer Infertilität sein? Fühlt sich ein zweiter Kinderwunsch anders an als der erste? Und wie umgehen mit dem Satz, sei doch froh, dass du schon ein Kind hast? Was passiert, wenn sich auf einmal die Frage stellt, war es das jetzt mit Kind Nummer zwei oder finde ich vielleicht einen komplett neuen Weg? Meine Gästin kann dazu unglaublich viel erzählen und es ist eine, wie ich finde, unfassbar kraftvolle, berührende, überraschende und in Teilen aber auch sehr schmerzhafte Geschichte. Herzlich willkommen, liebe Birte.
Oh, danke, Nora. Ich habe ja hier Pipi in den Augen, wenn du mich so anmoderierst und Gänsehaut. Ja, vielen Dank. Hallo.
Ja, ich muss immer so ein bisschen die Balance finden zwischen so ein bisschen verraten, aber auch noch nicht so viel, weil deine Geschichte erzählst du ja jetzt hier komplett selber.
Ja.
Zu Beginn möchte ich aber noch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar hatten Christoph und ich vor etwas mehr als einem Jahr unseren Podcast gestartet und ich war durch eine Freundin auf euren Podcast aufmerksam geworden. Du bist nämlich auch Podcasterin. Dein Podcast heißt Wunsch und Wirklichkeit. Den hast du gemeinsam mit der Verena gestaltet. Es gibt insgesamt 22 Folgen, ne?
Ja, ich glaube, es sind 22.
Und die letzte Folge kam letztes Jahr im Sommer raus. Und auch ihr habt über euren unerfüllten Kinderwunsch berichtet. Und vor allem ging es immer wieder halt auch um das Thema zweiter unerfüllter Kinderwunsch, weil ihr beide schon jeweils ein Kind hattet.
Genau.
Und ich weiß, dass mich dann eine Folge unfassbar berührt hat, dass ich wirklich abends beim Paprikaschneiden auf einmal weinen musste. Und dann hatte ich so ein ganz starkes Bedürfnis, dir zu schreiben. Ich glaube, es ging um deine Freundschaft mit der Verena und eben, ne, genau.
Stimmt. Ja,
Ja.
genau.
Und darüber sind wir dann so ein bisschen in Kontakt gekommen und haben uns dann auch tatsächlich auch persönlich getroffen letzten Sommer und irgendwie gesagt, okay, komm, wir machen dann irgendwann in der Zukunft eine Folge zusammen und ja, die Zukunft ist jetzt.
Genau, die ist heute.
Yay! Magst du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin Birte, ich bin inzwischen 37, genau wie du gesagt hast. Habe ich inzwischen zwei Kinder, das können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen, also zwei Kinder, die hier mit rumflitzen. Ja, was soll ich noch dazu erzählen? Ich glaube, das Allermeiste, was jetzt interessant ist, sozusagen auf meinem Kinderwunschweg, das kommt ja im Verlauf dieser Folge dann irgendwie ans Licht, sozusagen.
Und
Genau.
da wir jetzt schon die Überschrift gewählt haben, zweiter unerfüllter Kinderwunsch, wäre meine Anfangsfrage an dich, wie war das? Du hattest einen Sohn bekommen mit deinem Mann und wann war so der Punkt, wo du gesagt hast oder auch ihr gesagt habt, boah, jetzt ist Zeit für Nummer zwei?
Ich glaube, wenn es nach mir gegangen wäre, schon gleich relativ schnell. Also weil ich, also meine erste Schwangerschaft, wo dann unser Sohn bei rauskam, die war bis auf von krasser Übelkeit begleitet, komplett komplikationslos. die Geburt genauso. Sie war lang, sie war anstrengend, das sind sie alle so. Deswegen, das war nicht besonders. Und dann ging es mir sehr schnell wieder sehr gut und ich habe irgendwie sehr schnell auch gemerkt, okay, wow, ich komme total oder habe total das Gefühl von, das füllt mich maximal aus, mich um so einen kleinen Zwerg zu kümmern. Also auch als er noch ganz, ganz klein war. Ich glaube, so um nochmal vielleicht 3 Schritte zurückzugehen, in meiner Idealvorstellung als Jugendliche, junge Erwachsene, wie auch immer, hatte ich immer 2 Kinder. Minimum. Also auch 3 hätten es sein können, aber auf jeden Fall 2. So, deswegen so mit diesem Bild von mir selbst bin ich irgendwie durch die Welt gelaufen. Und irgendwie, das habe ich dann nochmal hinterfragt, ob das auch alles immer noch so ist, ob der Wunsch immer noch so da ist. Und dann würde ich sagen, hatte ich sehr schnell schon einen zweiten Kinderwunsch. Also, weil es eben auch einfach so alles so einfach ging so und wir das auch gut hingekriegt haben, irgendwie Paarzeit trotzdem zu haben, weil wir eben, auch weil unser Sohn irgendwie dann auch immer mal bei den Großeltern geschlafen hat oder, also es war einfach irgendwie alles relativ unkompliziert, so. Wir haben das alles ganz gut gewuppt gekriegt.
Und du bist ja auch das erste Mal total easy peasy schwanger
Ja,
geworden, oder?
ja, ja. So, wir wollen jetzt ein Kind und ich glaube, im zweiten Zyklus war es dann so. Ganz unaufgeregte
Irre.
Schwangerschaft. Ja, wirklich. Also, und da war ich ja auch schon, das ist jetzt ja nicht alt gewesen, aber da war ich 32. Also auch da hatte ich ja schon die allerbeste, fruchtbarste Zeit überstanden, überschritten sozusagen, ne?
Biologisch gesehen.
Biologisch gesehen, genau. Ja, aber das ging alles ganz entspannt und komplikationslos. Also ich kann gar nicht genau sagen, wann ich denn den Wunsch nach einem zweiten Kind hatte. Mein Mann war schon die ganze Zeit so, ja, also der hätte schon gar nicht unbedingt ein Kind gebraucht. Also das war für ihn war ein Leben mit Kind und ohne Kind gleich gut vorstellbar sozusagen.
Okay.
Deswegen, er hatte nie zu keinem Zeitpunkt diesen existenziellen Wunsch nach Nachwuchs. So, dann bin ich, als unser Sohn knapp 2,5 war, wieder schwanger geworden von meinem Mann. Und da lief auch, also es war wieder alles wie beim ersten Mal sozusagen, also auch direkt schwanger geworden sozusagen, also
Ja.
durch, ja, also unglaublich eigentlich rückblickend. Bis auf anfängliche Übelkeit auch wieder alles gut, so. Also ich wusste offensichtlich, wenn ich schwanger bin, dann reagiert mein Körper so und dann ist das halt so. Und dann haben wir, ja, da in der 12., 13., 14. Woche das Ersttrimester-Screening mit der Nackenfaltenmessung gemacht. Das hatten wir bei unserem ersten Sohn auch schon gemacht. Und das war halt super auffällig, dass der
Ja.
Befund war, ich kriege die Zahlen jetzt gar nicht mehr hin. Ich glaube, man hat irgendwie bis 2 Millimeter, ist irgendwie alles in der Norm. Und wir hatten, jetzt hoffe ich, dass ich nicht Quatsch erzähle und in unserem Podcast was anderes erzählt habe. Ich glaube, wir hatten irgendwie über 9 Millimeter.
Ja.
Also deutlich, 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 deutlich verstärkt.
Und das war auffällig, weil es quasi Grund zur Annahme gab, dass durch diese verdickte Nackenfalte euer Kind schwer erkrankt ist.
Genau, irgendwas hat. Also auf jeden Fall war das erstmal abseits der Norm. So, dann hat meine Frauenärztin uns halt in so ein Spezialzentrum weitergeschickt, die jetzt auch nicht ad hoc erkannt haben, was es ist, sondern dann folgte wirklich, und das war, glaube ich, die zehrendste Zeit überhaupt, eine 3,5-wöchige Diagnostikschleife, wo ich von Arzt zu Arzt gerannt bin und wir Entnahmen aus der Plazenta gemacht haben und wir halt irgendwie versucht haben, aufgrund einer Genuntersuchung rauszufinden, was dann es war auch wieder ein Sohn, unser zweiter Sohn sozusagen hat. So, und zwischen Bangen und Hoffen und vielleicht wird ja doch noch irgendwie alles gut und vielleicht hat er ja irgendwas, was vielleicht gar nicht so schlimm ist, vielleicht bildet sich das auch noch wieder zurück und also das war unfassbar, diese Unwissenheit und dieses sekündliche Hoffen, Bang, oh Gott, was ist, wenn es wirklich so schlimm ist? Was ist dann sozusagen das Resultat?
Vor
Weil
allem.
für uns halt klar war, also in dem Moment, wo wir wissen, wir würden ein, ja, wahrscheinlich stark eingeschränktes Kind zur Welt bringen, haben wir halt vorher schon gesagt, dann wird der nicht zu uns in die Familie kommen. Das war für uns halt vorher klar. Das war bei unserem ersten Sohn schon klar und das war auch für unseren zweiten Sohn klar. Und das war so nervenaufreibend, diese Zeit, bis wir dann letzten Endes nachher irgendwann die Diagnose bekommen haben, dass er so einen ganz schwerwiegenden Gendefekt hatte, der spontan mutiert ist bei Zeugung.
Okay. Also das ist, ich versuche mich da gerade rein zu versetzen. Also wir haben hier eine Frau Anfang 30, die mit völliger Leichtigkeit und Optimismus in den Kinderwunsch geht. Es ja auch klappt, dementsprechend überhaupt gar kein Grund zur Annahme besteht, da irgendwas in Frage zu stellen oder irgendwelche Ängste zu haben. Genauso optimistisch gehst du in den zweiten, das zweite Mal, wirst wieder schwanger, also warum sich irgendwelche Gedanken machen? Und dann auf einmal dieser Termin und alles ist anders. Wie hast du das überhaupt verarbeiten können? Also, wie ist das in dem Moment? Weil du warst ja auf nichts vorbereitet. Du bist ja quasi wie
Ich
so
bin
ins
hin,
offene Messer gerannt,
genau,
ja.
ich bin hin und dachte, heute erfahren wir das Geschlecht, hurra. Das war so mein Mindset. Und ja, natürlich wird alles gut. So war ja beim letzten Mal auch alles gut. Natürlich wusste ich, weil irgendwie irgendjemand schon mal eine Fehlgeburt hatte, dass auch meine Schwangerschaft nicht intakt sein kann. Aber so, mir passiert das ja nicht. So, mit dem Gefühl bin ich dahin. Und dann sind wir da raus und es war wirklich. Ich habe das noch gar nicht realisiert. Also, weil wir eben ja auch zum Beginn gar nicht wussten, was es ist. Und da war ich, glaube ich, am Anfang noch so, okay, scheiße, da ist irgendwas auffällig, aber vielleicht erklärt sich das irgendwie und vielleicht wird alles gut. Also, ich hatte durchaus am Anfang noch Hoffnung. Die nahm aber dann stetig ab, sozusagen. Und dann an dem Tag, als ich war dann nochmal bei einer anderen Ärztin, die quasi aufgrund der, also es war eben nicht nur die Nackenfalte verdickt, es war auch am Herzen ein Fehler zu erkennen. Es waren ganz viele Dinge im Ultraschall schon optisch erkennbar für diese zweite Pränataldiagnostikerin, die dann eben auch den richtigen Gendefekt vermutet hat sozusagen. Und das habe ich dann nachmittags zu Hause gegoogelt und habe für mich sofort gedacht, okay, wenn er das hat, dann wird der nicht zu uns kommen. So, weil ich mich nicht in der Lage sehe, mich um ein schwer pflegebedürftiges Kind den Rest meines Lebens zu kümmern. Ich möchte für unseren schon vorhandenen Sohn nicht, dass sich sein Leben komplett um 180 Grad dreht, weil sich alles um seinen Bruder dreht, nur noch, der nicht niemals alleine leben können wird. So, und also ich respektiere jeden, der die Entscheidung anders trifft und der sagt, genau so ein Kind kommt auch zu uns in die Familie. Und für uns war aber eben klar, dass er es nicht tun wird.
Und das ist ja auch wieder was ganz Individuelles, ne? Das kann
Voll.
man, glaube ich, auch erst in dem Moment entscheiden, wenn man in dieser Situation
Ja,
steckt.
ja.
Manchmal, es hätte ja auch sein können, dass du dir vorher darüber klar bist, aber dann in der Situation
Ja.
alles wieder anders ist. Auch das passiert ja. Und da ist es ja auch so schwer, von außen irgendwie zu sagen, nee, mach das anders. Weil, ja, ihr euch da selbst am besten kennt und wisst, was geht und was nicht. Aber
Ja,
ich,
absolut.
und aber auch wenn du da jetzt so relativ klar warst und auch immer noch wirkst, gab es in diesem Prozess je auch mal einen Zweifel, dass es vielleicht doch möglich wäre? Oder auch jetzt im Nachgang? Wie geht es dir im Nachgang mit der Entscheidung?
Gut.
Gut,
Also es
ja.
hat sich jetzt gerade zum dritten Mal gejährt,
Mhm.
weil, und dann kann ich vielleicht immer weiter erzählen, wie es dann weiterging. Ich
Ja.
musste ihn halt vaginal zur Welt bringen. Also weil ich dann inzwischen, als es dann alles feststand, was es ist und unsere Entscheidung getroffen war, wie wir damit umgehen wollen, mussten wir noch zum Ethikrat, weil, also er wäre wahrscheinlich lebend auf die Welt, sehr wahrscheinlich lebend auf die Welt gekommen. Und dann muss man eben, wenn man die 14. Woche überschritten hat, sich dann noch an unterschiedlichsten Stellen das Go holen, dass man sich auch eben nicht strafbar macht, wenn man halt ein Kind durch eine Geburtseinleitung eben umbringt. Das ist es am Ende des Tages, ja. So, und ich
Ja.
musste ihn eben dann per Einleitung vaginal entbinden, wenn man eben in der 18. Woche nicht sagt, hier, wir legen dich einmal in Narkose und holen ihn raus, machen wie eine Ausschabung sozusagen, sondern es empfiehlt sich eben, sowohl körperlich als auch mental, das Ganze einmal zu erleben, sozusagen, und die Geburt einmal dann zu erleben. Und das war absolut eine Katastrophe, ne? Also eine Geburt zu erleben, und natürlich war er jetzt nicht so groß, also er passte, würde ich sagen, gut in meine Hand.
Ja.
So. Das ist natürlich ein anderes Kaliber als so ein Kind in der 40. Woche, was geburtsreif ist. Und trotzdem macht der Körper ja einmal komplett alles durch, ne? Also der Muttermund wird einmal 10 cm geöffnet, du hast trotzdem Wehen. Und am Ende, und ich hatte ja nun mal schon eine Geburt, habe ich halt diese Tortur über mich ergehen lassen, um danach ein totes Kind zu haben. Und nicht, um danach halt Mama zu sein von einem Kind, was irgendwie neben mir liegt und irgendwie die ersten Stillversuche unternimmt oder
Ja.
was auch immer so nach so einer Geburt direkt ansteht, ne? Das war wirklich, wirklich Folter und richtig traumatisch. Also die ganze Zeit war traumatisch und die Geburt auch wirklich. Und ich habe das Ganze damals dann mit einer Therapeutin intensivst aufgearbeitet.
Ja.
ich glaube, alles andere hätte auch gar nicht geklappt. So, weil
Ja.
ich musste das ja, also ich hatte ja auch schon ein Kind, um das ich mich kümmern musste. Der war halt 2,5 zu der Zeit. Natürlich ist der noch bedürftig gewesen in allen Lebenslagen sozusagen.
Also, du hattest gar nicht die Chance, einfach mal, das heißt einfach, aber du hattest gar nicht die Chance, im wahrsten Sinne des Wortes, den Kopf in den Sand zu stecken, zu intensivst zu trauern, dich um nichts und niemand anderes zu kümmern, sondern du musstest ja irgendwie trotzdem funktionieren. Also
Ich glaube, am
wie.
Ende war das irgendwie auch meine Rettung, einfach immer weiterzumachen, weil da ist halt jemand, den ich abgöttisch liebe, der mich braucht. So. Das ist ja vielleicht auch dann gut gewesen. Aber das war hardcore, wirklich. Das war wirklich hardcore.
Steht denn, ist denn im Nachhinein festgestellt worden, was genau euer Sohn hatte?
Ja, genau, ein Noonan-Syndrom hatte der.
Okay, was genau ist das?
Ein N-O-O-N-A-N, könnte man mal googeln, wenn man das sich jetzt ganz genau angucken oder anhören will. Das ist, also es haben immer Jungs.
Okay.
Und das ist ein Krankheitsbild, was sich kennzeichnet durch starke, ja, eine geistige Behinderung und eine körperliche Behinderung. Und man sieht aber erst so bis zum dritten Geburtstag ungefähr, in welcher starken Ausprägung das wirklich vorherrscht. Also die sind in der Regel kleinwüchsig, impotent, haben relativ verformtes Gesicht, ganz weit unten stehende Ohren, halt Herzfehler, die man wohl operativ hätte beheben können. Aber eben auch so weiterhin einfach körperlich stark eingeschränkt und in der Regel halt, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es sagen soll, also geistig minder bemittelt, stark geistig eingeschränkt einfach. Und in
Ja.
welcher konkreten Ausprägung das eben gewesen wäre, hätten wir erst im weiteren Verlauf gesehen. So. Aber auf jeden Fall, also die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwann mal hätte auf eigenen Beinen stehen können, die ging gegen null.
Ja. Und da wart
Genau.
ihr als Familie auch, also du mit deinem Mann, ihr wart beide auf einer Linie. Für euch war beide klar, dass das könnt und das wollt ihr nicht. Und dann seid ihr da gemeinsam durchgegangen.
Ja. Genau, und wir haben ihn hier beerdigt bei uns in der Nähe. Also wir hatten ja, du hast ja bis zum Geburtsgewicht von 500 Gramm das Recht zu beerdigen sozusagen, aber nicht die Pflicht. Und ab 500 Gramm Geburtsgewicht sozusagen hast du ja die Pflicht zu beerdigen. Und wir wollten das aber, weil wir irgendwie eine Anlaufstelle haben wollten, wo er ist und ihn nicht einfach in den Krankenhausmüll entsorgt wissen wollten sozusagen.
Ja.
Genau, das ist auch schön, irgendwie einen Ort zu haben, wo wir hingehen können. Es ist jetzt nicht, dass ich da jede Woche hinfahre. Habe ich noch nie gemacht, auch nicht direkt danach. Aber zumindest irgendwie eine Anlaufstelle zu haben. Und der liegt in so einem Begräbniswald an einem Baum, wo ganz viele Sternenkinder begraben wurden. Und irgendwie ist das ein schönes Gefühl, dass er da vielleicht dann mit anderen Kindern zusammen ist. So.
Und ich finde, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Info, die du gerade ansprichst, weil ich glaube, dass das viele gar nicht wissen, dass auch Sternenkinder beerdigt werden können. Und da ist es völlig egal, wie alt diese Sternenkinder sind, ne? Also wenn du sagst, bis zu einem Gewicht von 500 Gramm darf man, muss man nicht, aber darf man, also das einfach, ja, im Hinterkopf zu haben, weil ich glaube, dass das für den Trauerprozess unheimlich wichtig sein kann. Nicht muss, aber kann. Und ich glaube, ich habe schon oft genug auch die Geschichte gehört, ja, dann wurde der einfach entsorgt, so, bumm. Und ich wurde gar nicht gefragt, aber einfach das zu wissen, ah, das geht, das kann ja schon, dann sollte es einem passieren, was wir natürlich alle nicht hoffen, kann es schon hilfreich sein. Ja. Kannst du, wenn du versuchst, so die Wochen und Monate danach zu kapitulieren, wie seid ihr als Paar durch diesen Trauerprozess gegangen?
Komplett unterschiedlich.
Okay.
Weil auch bei mir, also unter anderem dadurch, dass ich einfach einen krassen zweiten Kinderwunsch hatte und er nicht. Und von mir, der Kinderwunsch danach, würde ich sagen, noch stärker war.
Okay.
Und von ihm halt gar nicht. Und er halt gesagt hat, auf keinen Fall.
Okay.
Ich also mit der Entscheidung, ich kriege jetzt dieses Kind und es wird sterben, quasi abgehakt hatte, dass es noch ein Kind geben wird in meinem Leben.
Das hatte er abgehakt oder du hattest das
Nee,
abgehakt?
er.
Ja.
Aber in meiner Welt gab es nur diesen Weg, dann nochmal schwanger zu werden mit ihm. Und in dem Moment, wo er gesagt hat, er will es nicht, habe ich mich halt nicht nur von diesem Kind verabschiedet, sondern irgendwie auch von dem Gedanken, ein zweites Kind zu kriegen. Das lief so parallel, ne? Und dann, also sind wir eh, glaube ich, unterschiedlich in, wie geht man mit so schweren, herausfordernden Situationen um. Das ist ja aber auch alles vollkommen in Ordnung. Der eine redet mehr darüber, der andere weniger, der eine lenkt sich ab, der andere lenkt sich nicht ab oder macht das mehr mit sich aus oder so. Das ist ja, finde ich, völlig legitim, dass Menschen unterschiedlich mit sowas umgehen, sind wir aber auch. Aber gerade bei diesem, wie geht's denn jetzt weiter mit dem Thema, waren wir halt komplett unterschiedlicher Meinung. Und das hat viel gemacht irgendwie mit uns als Paar.
Also, ihr seid jetzt durch diesen Trauerprozess gegangen und ihr stellt fest, okay, wir trauern total unterschiedlich und wir haben aber auch eine ganz unterschiedliche Konsequenz. Dein Partner sagt, für mich war es das jetzt und du sagst, ich möchte aber unbedingt ein weiteres Kind. Wie, wenn du versuchst, dich an diese Situation nochmal zu erinnern, wie war denn der Moment für dich? Was ging da in dir vor, als dein Partner dir gesagt hat, nö, auf gar keinen Fall möchte ich jetzt es nochmal probieren?
Katastrophe. Wirklich völlige Katastrophe. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, nur ein weiteres Kind könnte auch diesen Verlust irgendwie heilen. Auch wenn ich genau weiß, das ist ja von keinem Kind der Welt die Aufgabe, mein Herz irgendwie zu heilen und diese Lücke zu füllen, die auch dann eben unser zweiter Sohn quasi hinterlassen hat. Und dennoch war halt mein Wunsch und mein Bedürfnis so existenziell. Also ich hatte das Gefühl, ohne diese Vision oder ohne diese Perspektive, ich kriege noch mal ein zweites Kind, fast nicht weitermachen zu können. Was wirklich, es war wirklich, ich würde auch nach wie vor sagen, dass mein zweiter Kinderwunsch deutlich stärker war als mein erster.
Okay, also, aber dann, also ich vermute mal, weil wir ja auch vorab uns schon viel darüber unterhalten haben, dass es jetzt nicht allein war, weil du eben schon ein Kind verloren hast. Du hattest ja vorher auch schon einen ganz
Einen
starken
starken
zweiten.
zweiten Kinderwunsch. Ich glaube vor allem, ehrlicherweise, weil, also alle Eltern finden ja ihre Kinder Weltklasse. Das ist ja auch richtig so. Aber unser Sohn, der hat es uns, ich würde sagen, nahezu durchgehend so einfach gemacht und wir haben einfach so einen easy Alltag auch mit ihm, dass, also, weil ich eben weiß, wie cool das Leben auch mit einem Kleinkind sein kann, weil ich eben nie das Gefühl hatte, obwohl ich auch relativ schnell wieder gearbeitet habe und wir auch echt einen durchgetakteten Alltag und so hatten. Aber wir sind so gut klargekommen mit allen Rahmenbedingungen, dass ich irgendwie dachte, es ist so cool, ein Kind zu haben. Es ist so cool, Mama zu sein. Also es erfüllt mich total und mir geht das so leicht von der Hand, dass ich irgendwie dadurch so einen starken zweiten Kinderwunsch noch hatte, dann einfach irgendwie auch meinen Sohn als großen Bruder zu erleben. Ja. Dass ich eben auch nicht immer alles nur auf ihn zentriert und konzentriert und auch später, ne, denn keine Ahnung, wenn er erwachsen ist und wir irgendwie alt und grau, dass er dann nicht der Einzige ist, der sich in der Verantwortung fühlt, sich zu kümmern oder, also, gibt ja wahrscheinlich ganz, ganz viele Beweggründe, warum man ein Geschwisterkind für sein Kind haben möchte und bei mir war das eben auch sehr bunt und vielfältig. Und auf
Hat sich
einmal
das
eben.
anders angefühlt als beim ersten Kinderwunsch?
Was genau meinst du jetzt?
Der zweite Kinderwunsch.
Ja. Irgendwie war es, also weil ich einfach schon wusste, wie es ist, ein Kind zu haben. Ne? Wenn man noch kein Kind hat und einen Kinderwunsch hat, also ich verstehe total jeden, der sagt, ich tue alles dafür. Und trotzdem tut man ja alles für eine sehr abstrakte Vorstellung vom, wie es ist, Kinder zu haben. So, und wenn man dann mal eins hat, dann weiß man ja, dass es wirklich so toll ist, wie immer alle erzählen, oder ne? Wie viele erzählen. Ja, und weil es einfach irgendwie mir alles so leicht oder uns so leicht von der Hand ging, war es irgendwie so, ey, da muss noch auf jeden Fall ein zweites Kind kommen. Auf jeden Fall. Ich wusste wirklich nicht, wie ich weitermachen soll, ohne dass da jemand zweites kommt.
Hast du trotz dieser Absage durch deinen Mann in dem Moment noch versucht, ihn vielleicht umzustimmen?
Ja,
Oder hattest du so,
natürlich.
hatte, oder hast du so eine
Wochenlang.
Hoffnung,
Ja, natürlich,
Hoffnung, naja,
wochenlang.
vielleicht ändert er sich ja noch?
Absolut, absolut. Alles,
Ja.
also alles. Alles. Also, alles versucht. Aber da gab es kein Rütteln. War safe mit der Entscheidung.
Hat er dir je begründen können, warum er kein zweites Kind mehr möchte? Und auch so final, ja?
Ja, das ist vielfältig und würde, glaube ich, seine Persönlichkeitsrechte etwas
Okay.
angreifen. Also da würde ich
Okay.
jetzt nicht weiter drauf eingehen wollen, was denn am Ende des Tages seine ganz konkreten Beweggründe sind. Die
Okay. Aber
sind
er
nicht
war
bedingt
klar.
nachvollziehbar, aber er war klar.
Er war klar.
Ja. Ja, und wahrscheinlich, jetzt zurückblickend mit jetzt knapp 3 Jahren Abstand, hätten wir dann einfach auch sagen müssen, okay, bis hierhin waren wir irgendwie gut als Eltern, als Paar, als Ehepaar. Aber wer so krass unterschiedliche Zukunftsvisionen hat, muss einfach getrennte Wege gehen. Also das kann ich jetzt, weil ich jetzt einfach die Erfahrung gemacht habe, sagen, in der Situation haben wir halt irgendwie noch gehofft und versucht, trotzdem weiterhin zusammenzubleiben, weil es ja nicht so war, dass wir uns auf einmal kacke fanden, sondern eigentlich fanden wir uns ja noch toll und eigentlich sind wir ja auch gute Eltern gewesen und wollten ja auch eigentlich dieses Leben. Er halt zu dritt und ich zu viert, Minimum. Ja, so, dann kam
Das heißt, eure Beziehung stand komplett auf dem Spiel.
komplett, ja.
Oh Mann.
Ja, das nebenbei, ne? Neben dem Prozess irgendwie den Verlust einer Schwangerschaft, einer recht fortgeschrittenen Schwangerschaft irgendwie zu verarbeiten, war auf einmal auch einfach ein riesen Fragezeichen an der Ehe und an der Partnerschaft. Das war schon schlimm.
Ja.
Dann hat er sich in der Zeit quasi zeitgleich beruflich umorientiert und ist ja mehr oder weniger weggezogen. Also in ein anderes Bundesland gezogen, zumindest unter der Woche. Also war ich dann mehr oder weniger ad hoc alleine hier mit unserem Sohn. Was in der Situation, glaube ich, gar nicht schlecht war, weil wir uns halt ja partnerschaftlich auch schon dann im Prozess relativ entzweit hatten, sozusagen. Und ich habe mich dann irgendwie angefangen, schlau zu machen, als ich auch so mental wieder bereit war, mich irgendwie dem Thema zweiter Kinderwunsch oder zu widmen. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, in der Zeit auch relativ viele Podcasts gehört und habe mal irgendwann von einer Solo-Mama einen Podcast gehört. Und dachte irgendwie, okay, das ist ja wild, irgendwie allein ein Kind zu kriegen. Also vielleicht gibt es da ja doch irgendwie die Hoffnung oder die Möglichkeit, dass ich gar nicht, doch nicht auf ihn angewiesen bin, sozusagen, ne? Und ohne ihn ein Kind kriegen kann.
Aber die Trennung konnte dann trotzdem nicht passieren. Also
Nee,
ihr habt
nee.
euch dann, aus welchen Gründen habt ihr euch dann entschieden, doch in dem Moment zusammen zu sein?
Weil wir unser Kind nicht zum Scheidungskind machen wollten.
Ja.
Und weil wir uns eigentlich ja auch noch ganz gut fanden.
Mhm.
Also zum damaligen Zeitpunkt war es, würde ich sagen, primär der unterschiedliche Kinderwunsch. Einmal vorhanden, einmal nicht vorhanden,
Das
der zwischen uns stand.
aber das klingt für mich gerade ein bisschen so wie die Quadratur des Kreises.
Ja,
Also
ist so.
eigentlich ein Moment, wo es eigentlich klar ist, dass es nicht weitergehen kann, weil das ja etwas ist, wo man auch keinen Kompromiss finden
Ja,
kann.
ist so.
Und ihr habt aber trotzdem versucht, das Unmögliche möglich zu machen.
Ja, genau.
Irgendwie.
Turns
Wahnsinn.
out, es war ja auch unmöglich, aber da
Ja.
komme ich dann jetzt gleich zu.
Wie ging es dann weiter?
Dann ging es wie folgt weiter, dass ich irgendwie überlegt habe, kann ich nicht allein ein Kind kriegen? Ich war halt, ne, wie du schon sagst, nicht bereit, mich zu trennen und irgendwie mich vom nächsten möglichen besten Mann schwängern zu lassen. So, das wollte ich für keinen der Beteiligten. Also, es wäre ja ehrlicherweise ein leichtes, feiern zu gehen. Ich weiß genau, wann meine fruchtbaren Tage sind und irgendwie mit gut Glück würde ich schon schwanger werden. So, aber das war halt gar nicht die Vorstellung, die ich irgendwie haben wollte. Weder für ein Kind, was dabei rauskommt, diese Zeugungsgeschichte zu haben, noch für mich. Du weißt ja nie, wen du dir da irgendwie einkaufst, sozusagen. Naja, und dann habe ich halt ganz lange irgendwie mich damit auseinandergesetzt, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, dass ich dann alleine ein Kind kriege, was dann halt, also allein nur ich, nicht mit ihm sozusagen ein Kind bekomme, was dann halt in unsere Familie kommt. So, und die Dänen sind da ganz entspannt. Und dadurch, dass wir in Schleswig-Holstein wohnen, ist mein Weg nach Dänemark jetzt auch nicht so fürchterlich weit. Und die Dänen sagen halt, hey, super, du willst ein Kind, uns ist dein Familienstand egal, wir befruchten dich in der Kinderwunschklinik, wenn du das willst. Und dann kannst du als Solomama hier durchstarten. So. Also
Ganz
da bin ich
unabhängig
dann.
von deinem Beziehungsstatus
Ja,
aktuell.
ja.
Ja.
So, und dann, das habe ich irgendwie rausgefunden durch viel Recherche und so weiter und so fort, weil halt für mich relativ schnell klar war, wenn ich diesen Weg gehe, dann halt über Samenspende, über eine Kinderwunschklinik, alles hochoffiziell und dokumentiert und mit einer offenen Samenspende, sodass mein vielleicht Kind, was da irgendwann bei rauskommt, dann zu gegebener Zeit auch Kontakt zu seinem Erzeuger aufnehmen kann und so weiter. Das war dieser, also wenn dieser Weg alleine, dann in diesen geordneten Bahnen sozusagen. Das war für mich klar.
Und da kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, wie das in Dänemark ist, mit der offenen Spende, weil ich denke, dass das wissen auch nicht alle und das ist ja auch eine wichtige Info, weil das ist ja wirklich auch in allen Ländern anders geregelt.
Ja, also in Dänemark ist es so, da es gibt offene und anonyme Samenspenden. Anonyme sind halt, da wird man nie die Möglichkeit haben, dass das Kind mit dem Erzeuger irgendwie in Kontakt tritt. Ist in der Regel auch günstiger. Es ist natürlich auch alles am Ende des Tages eine Kostenfrage. Es ist immer so, wenn du diesen geordneten Weg gehst, das über eine Samenspende machst, das ist alles im Samenspenderegistergesetz verankert, wie das läuft. Und es gibt eben dieses Samenspenderegister, was auch ganz klar dann festschreibt sozusagen, dieses Kind ist durch Samenspende entstanden. Es entsteht also bei der Mutter kein Unterhaltsanspruch dem Samenspender gegenüber, genauso wenig wie der Samenspender Anspruch auf Sorgerecht hat. So, weil auch das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja nicht mit irgendeinem dahergelaufenen Hi-Opa ein Kind haben, der dann auf einmal auf der Matte steht und sagt, ach übrigens, du hast ein Kind von mir, super, das lebt jetzt die Hälfte der Zeit bei mir. Das wollte ich ja gar nicht. So, und das ist eben alles geregelt, ganz grundsätzlich, egal in welchem Land, wenn man Samenspende über eine Kinderwunschklinik macht. Und dann gibt es eben noch die offene Spende, die halt besagt, dass das Kind ab dem 16. Geburtstag Kontakt aufnehmen kann. Also dann hat man die Chance, über die Samenbank die Kontaktdaten des Spenders zu bekommen und dann verpflichtet der sich sozusagen, mit dem Kind in Kontakt zu treten.
Okay, also er muss dann auch das machen von sich aus. Also es ist nicht nur so wie in Deutschland, dass das Kind die Möglichkeit hat, den Erzeuger zu
Nee, nee, nee,
kontaktieren.
nee, genau, doch. Also wir können, der ist nicht
Ah.
verpflichtet, auf uns zuzukommen. Der ist verpflichtet, wenn wir sozusagen oder wenn das Kind Kontakt sucht, dann darauf einzugehen. Der muss jetzt nicht am 16. Geburtstag hier mit dem Geschenk vor der Tür stehen oder einen
Okay.
Brief schreiben oder so, das nicht. Aber reaktiv sozusagen muss er da sein. Genau, und für mich war halt immer klar, wenn ich diesen Weg gehe, dann auf jeden Fall so, um so auch die Möglichkeit zu bieten, diese Herkunftsfrage irgendwann beantworten zu können. Also auch da, wenn man über eine Samenbank sich für eine Samenspende entscheidet, man bekommt ja unheimlich viele Informationen über den potenziellen Spender, weil man eben, es werden ganz ausgefeilte Profile erstellt und Interviews und Fragen beantwortet und du bekommst eine medizinische Familienanamnese der letzten drei Generationen. Also ich sage mal, ich wusste quasi bei Zeugungen oder bei den Schwangerschaften, die danach entstanden sind, wusste ich immer mehr über den Samenspender, als ich über meinen Mann bei der ersten Schwangerschaft wusste. So, weil die werden auf Herz und Nieren geprüft und man kriegt halt schon ein sehr umfassendes Bild sozusagen
Ja.
über die Samenspender, damit man ja am Ende auch weiß, was für Gene man sich da irgendwie holt, ne, ins Haus holt.
Also, du hast dich da dann wahnsinnig viel belesen und dich informiert und dann fühlt sich das jetzt für mich so an, in der Außenperspektive, dass die Entscheidung auch relativ klar war, dass du das durchziehst, oder war das schon auch ein
Ja.
Prozess?
Ja, das war schon ein Prozess. Also ich habe schon, das war jetzt nichts mit, ich habe mich da einen Tag schlau gemacht und dann wusste ich einen Tag später, okay, das mache ich, sondern das ist ja schon eine krasse Entscheidung, die man irgendwie trifft, ne? Und also mit allen sowohl finanziellen Konsequenzen als auch der Frage, also ich habe meinen Mann in dem Prozess komplett mitgenommen. Ich habe ihm gesagt, was ich vorhabe und er hat dann schon gesagt, okay, sollte da wirklich noch ein Kind bei rauskommen, dann bin ich weg. So, ich kann das nicht, ich will das nicht. Also habe ich in dem Moment, wo ich mich dafür entschieden habe, schon meinen Kinderwunsch spätestens da über die Ehe gestellt und über den Erhalt der Ehe. Also auch da habe ich ehrlicherweise noch gedacht, ja, als ob der dann geht. So. Aber mir war völlig bewusst, dass das das Ende sozusagen der Partnerschaft bedeuten kann. So. Und dann, also ich bin da, habe da schon auch viel irgendwie mit meinen vertrauten Personen drüber gesprochen, ob das ein Weg wäre, den ich mir vorstellen kann. Und weil das ja dann auch wahrscheinlich im Zielbild irgendwie heißen würde, alleinerziehend tendenziell mit zwei Kindern zu sein. Ist das machbar? Will ich das? Schaffe ich das? Kapazitätsmäßig, mental, finanziell, zeitlich. Da hängt ja so viel dran, weil man ja sehenden Auges, also mindestens für ein Kind, wusste ich ja, werde ich dann alleinerziehend werden. Und das Pendel ist aber immer nach Ja ausgeschlagen und ich wusste, dass ich das schaffen werde. So.
Als Bauchgefühl.
Ja. Und einfach, weil ich dachte, dieser Wunsch ist so stark, das bringt mich in die Lage, Bäume zu versetzen. Und also das verleiht mir einfach, dieser Wunsch verleiht mir so eine Stärke, und dessen war ich mir irgendwie die ganze Zeit bewusst und sicher. Und dann bin ich den
Also,
Weg gegangen.
dann bist du den Weg gegangen und an dieser Stelle interessiert mich wirklich auch wahnsinnig, wie dein Umfeld darauf reagiert hat, weil ich mir vorstellen kann, dass das auch polarisiert.
Ja,
Also
also.
Stichwort Satz, Mensch, jetzt hast du doch dein gesundes Kind, du hast einen tollen Mann, du hast doch alles, was du dir je gewünscht hast, scheinbar von außen. Gib dich doch mal zufrieden. Ist dir das je untergekommen?
Ja, schon mal. Ich glaube, wahrscheinlich hinter meinem Rücken deutlich mehr als so ins Gesicht. Also so ein Satz wie, hey, aber du hast doch ein Kind, warum muss es denn unbedingt noch eins sein? So, der kam halt schon mal, der Satz. Aber ansonsten würde ich sagen, haben sich alle Leute mit Kritik ganz aktiv in meine Richtung schon stark zurückgehalten. Aber ich weiß, also ich wohne auf dem Dorf, ne? Die Leute werden sich das Maul darüber zerreißen.
Ja.
Teilweise. Also ich glaube, also ich habe das jetzt auch nicht von Tag 1 an mir auf die Stirn geschrieben und gesagt, übrigens, ich mache es jetzt alleine, sondern das war ja ein Prozess und dann habe ich eben nach und nach irgendwie die Menschen, die mir da lieb sind, mit ins Boot geholt. Und ich glaube, wenn jemand maximal ausstrahlt, das ist mein Weg, der ist richtig, ich stehe 1000% dahinter, dass das A überzeugen kann, also vielleicht auch den einen oder anderen Zweifel nochmal ausmerzen kann. Und auch die Tatsache, dass ich habe mich entschieden, okay, wenn ich diesen Weg gehe, ich gehe da komplett transparent und offen mit um. Weil in dem Moment, wo ich da ein Geheimnis draus mache oder ja, irgendwas verheimliche, finde ich, entsteht ja der Eindruck, dass das Ganze so makelbehaftet ist. Also, warum gilt es, etwas zu verheimlichen? Warum gilt es, diese vielleicht eintretende Schwangerschaft zu verheimlichen? Warum sollte ich jetzt irgendeine Story darum herum bauen? Weil, wenn da mal ein Kind draus entstehen sollte, was ich dann ja immer gehofft habe, soll das mit einem Gefühl aufwachsen von, es gab da etwas, was zu verheimlichen galt, sozusagen, ne? Und deswegen bin ich da gleich von vornherein mit totaler Offenheit und Transparenz rangegangen. Ich glaube, das hat auch den einen oder anderen so ein bisschen erschlagen, meine Offenheit.
Du warst ja, als wir uns persönlich gesehen haben, auch ja, am Ende dieses Prozesses, ich sage es noch nicht genau, und ich kannte ja zu dem Zeitpunkt auch deine komplette Geschichte gar nicht. Ich kannte eben nur das, was ihr im Podcast erzählt habt. Und mich hat es tatsächlich auch nicht erschlagen, aber es hat mich tief beeindruckt, weil ich dachte, boah, die steht hier aufrecht, ne? Brust raus und zieht es durch und scheint so unberührt von dem, was vielleicht gesellschaftlich eher Usus ist oder was man
Ja.
vielleicht sagen würde, was ich mega finde, aber ich weiß bei mir selber, auch wenn ich es wahrscheinlich auch durchgezogen hätte, glaube ich, an deiner Stelle, hätte mich das extremst beschäftigt und ich hätte mir das
Echt?
doch,
Was die Leute denken?
ja, also schon nicht so, dass es mich abgehalten hätte, das nicht, aber es hätte mich auf jeden Fall belastet, definitiv. Deswegen hake ich da gerade so ein bisschen nach,
Ja.
weil ich das echt sehr beeindruckend finde, dass du da einfach deinen Weg gehst. Weil ich könnte jetzt in meinem Umfeld mindestens 3, 4 Personen nennen, die sagen, boah, mega egoistisch. Also komm, ne? Jetzt lass doch mal die Kirche im Dorf
Ich
und
will gar nicht sagen, dass
leb
das
dein
Leute nicht.
Leben, ne? Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das Menschen zu Hause am Armbrusttisch genauso sagen. Aber mir ins Gesicht halt nicht. Aber stehe ich drüber. Also am Ende, ich finde, jeder sollte sein Leben so machen und so leben, wie er meint, das machen zu wollen. Ich urteile, würde ich sagen, extrem wenig über andere Menschen und hoffe, dass andere Leute das auch über mich tun. Und wenn sie es tun, dann interessiert mich das nicht. So, ich
Mega.
bin fein damit und dann ist gut. Also am Ende, ich muss ja glücklich werden. Es ist mein Leben und ich habe genau eins. Und ich versuche einfach das Beste draus zu machen. So, und deswegen, da bin ich irgendwie ganz, ganz aufrecht mit.
Und
Ja.
dann bist du den Weg nach Dänemark
Da
gegangen.
bin ich den Weg nach Dänemark gegangen. Genau. Dann gibt es ja unterschiedliche Behandlungsmethoden, wie man halt schwanger gemacht werden kann, sozusagen. Und da ich ja nun bei den ersten beiden Schwangerschaften ganz schnell schwanger geworden bin, gab es jetzt auch keinen Anlass zur Sorge, dass das nicht wieder klappen sollte. Und deswegen haben wir erstmal den niederschwelligsten Weg sozusagen gewählt, nämlich den einer Insemination. Da bin ich dann im zweiten Anlauf schwanger geworden. Und hatte dann aber meine zweite nicht intakte Schwangerschaft leider. Das war, ich sag jetzt mal, das, was wahrscheinlich häufig passiert, wenn Frauen Fehlgeburten erleiden, nämlich, dass sich halt gar nicht erst ein Herzschlag einstellt. Also, dass sich schon relativ frühzeitig halt in der Schwangerschaft irgendwie irgendwas nicht vernünftig teilt an Zellen, an, ja, Entwicklungsmasse sozusagen. So dass ich dann in der 9. Woche, da war dann eben immer noch kein Herzschlag und es hätte einer da sein müssen und die Entwicklung hatte sich auch eingestellt. Und dann, genau, hatte ich also, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eine ganz klassische Fehlgeburt sozusagen, eben in der 9. Woche, die ich mit so medikamentösen Abgang hatte ich dann. Das hat mich wenig überraschend auch wieder echt richtig doll mitgenommen, weil ich
Ja.
halt dachte, so diese stille Geburt, die ich da im Sommer vorher hatte, so das war ja schon, ich würde sagen, nah an der Grenze dessen, was ich noch ertragen kann und dass ich dann wieder relativ schnell schwanger werde, so hurra, super. Und dass ich dann aber jetzt auch noch sozusagen in den Kelch der normalen, in Anführungsstrichen, normalen Fehlgeburten greife. Es war so, hey, ich bin doch zweimal normal schwanger geworden, wieso hakt es jetzt auch noch bei sowas? Also, das war also so dieses Gefühl von, warum ich? Und das ist doch ungerecht. Und also, wie kann ein Mensch so viel Pech haben? Das Gefühl hat sich danach stark eingestellt. Das war Ja, das, anders
ja,
schlimm nochmal irgendwie, ne?
absolut. Naja, weil du ja im Grunde schon das Maximalste an Schicksalsschlag eigentlich erlebt
Ja.
hast für dich jetzt.
Ja.
Zusätzlich dann eben auch noch mit dieser drohenden Trennung deines
Ja.
Partners, auch ja wie so ein Damoklesschwert
Ja.
eigentlich die ganze Zeit. Dann geht ja irgendwie auch das Familienleben weiter und dann das, ne? Dann denkt man sich
Und
so,
dann das.
ja.
Ja. Ich hatte halt glücklicherweise die ganze Zeit eine ganz, ganz tolle Therapeutin, mit der ich da eben viel drüber sprechen konnte und die mich da echt gut durchbegleitet hat. Deswegen bin ich auch, glaube ich, inzwischen so ganz gefestigt, was diese ganzen Themen geht. Und ich kann da total gut drüber sprechen und werde jetzt auch von so Jahrestagen oder so jetzt nicht immer völlig aus dem Konzept gebracht, so, ne? Sondern ich habe das einfach gut geschafft, das in meinen Alltag zu integrieren, dass das einfach Teil meines Lebenslaufes ist. So, und diese Fehlgeburten, diese Kinder, die da vielleicht gerne gekommen wären, einfach zu mir dazugehören. So. Eine Freundin hat mal gesagt, das habe ich in unserem Podcast auch erzählt, und das hat mich extrem gerührt damals, dass es einfach Seelen gab, die mich unbedingt als Mama haben wollten, aber eben nicht lange bleiben konnten. So. Aber die halt unbedingt mich ausgewählt haben, als Mama zu haben. Und das fand ich irgendwie so, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil ich den Gedanken so heilend oder rührend oder irgendwie schön finde einfach. Das bringt mir
Ja.
diese Kinder natürlich nicht auf die Welt, aber irgendwie finde ich den Gedanken schön. Das hat
Ja.
mir, glaube ich, viel geholfen.
Und
Und dann
dann ging es aber trotzdem weiter für
ging es
dich.
weiter. Also ich habe in der Zeit dann nachher häufiger mal in den Spruch bekommen, ich verstehe nicht, warum du immer weitermachst und wie kannst du immer wieder aufstehen und wie bist du sicher, dass du das noch schaffst? So, das war eben häufig eine Frage, die ich gestellt bekommen habe, aber gefühlt wurde mein Wunsch nach dem zweiten Kind immer stärker, weil so dieses Gefühl von, ich durchleide doch nicht diese ganze Scheiße, Entschuldigung für den Ausdruck, um dann am Ende auch ohne zweites Kind dazustehen. Ich gehe doch nicht diesen Weg, um dann trotzdem kein zweites Kind zu haben. So, ich bin doch hier nicht angetreten, um irgendwie trotzdem nicht ins Ziel zu kommen. Und dann ging es weiter, dann hatte ich noch zwei Inseminationen, bin dann wieder in der zweiten, glaube ich, schwanger geworden. Da lief auch alles gut, Herzschlag, also wieder Übelkeit, also alles wieder. Ich war wieder normal schwanger sozusagen. Und als ich dann zu der Nackenfaltenmessung in der 14. Woche gegangen bin, da war dann kein Herzschlag mehr da. Also da wiederholte sich das dann quasi nochmal anders, sozusagen nochmal ein bisschen später. Da bin ich natürlich auch ordentlich mit Muffen hingegangen, so weil bei meinem ersten Sternkind war ja diese Nackenfaltenmessung, das erste Trimester-Screening, das, wo eben die dicke Nackenfalte entdeckt wurde und das ganze Schicksal seinen Lauf nahm. Und jetzt bin ich ja sozusagen aber bis dahin gekommen, es war ein Herzschlag da, es war alles gut entwickelt und es war auch wieder so ein, oh, okay, so viel Pech werde ich doch wohl nicht haben, dass das jetzt wieder auffällig ist. Es war ja auch schon Herzschlag da und wir alle wissen ja nun, in dem Moment, wo sich ein Herzschlag einstellt, sinkt auch die Fehlgeburtenwahrscheinlichkeit nochmal extremst. Und dann schalte die Ärztin und schalte und schalte und fragte mich, wann ich denn das letzte Mal bei meiner Frauenärztin war. Und ich so, ja, weiß nicht, vor 2 Wochen oder so. Und es muss wirklich einen Tag später, muss das Herz stehen geblieben sein. Also weil sich quasi von dem letzten Termin, von der letzten Messung nahezu nichts weiterentwickelt hatte, größenmäßig. Und ich habe es einfach nicht gemerkt. Also ich hatte auch nach wie vor halt totale Übelkeiten, so, ne? Ich war nach wie vor ganz doll schwanger sozusagen. Aber es hatte sich halt in den 2 Wochen von der 12. bis zur 14. Woche gar nichts mehr getan.
Das war dann deine dritte kleine Geburt. Und
Ja.
an der Stelle muss ich mich jetzt korrigieren, weil ich habe am Anfang gesagt, du bist Mama von drei Kindern. Das stimmt ja gar nicht. Da
Nein,
sind
fünf.
fünf, genau. Zwei an der Hand und drei im Herzen.
Das war
Unfassbar. Also
wirklich.
spätestens dann muss doch irgendwo mal der Punkt da gewesen sein, im Sinne von so, jetzt reicht's.
Der war mehrfach da.
Ja.
Aber auch da, ne? Also, ich gehe ja nicht diesen ganzen Weg und durchleide diesen ganzen Scheiß und diese ganze. Es war ja alles wirklich traumatisch, um am Ende dann trotzdem kein zweites Kind zu haben. So, und deswegen, ich hatte dann eine Ausschabung, weil eben auch schon recht weit fortgeschritten. So, dann dauert das ja auch, bis der Körper dann wieder ready ist, sozusagen. Ne? Wenn man eben 14 Wochen schwanger war, dann hat man ja nicht auch 2 Tage später gleich wieder einen Eisprung und kann weitermachen, sondern auch da war es gut, dass ich mir dann immer ein paar Wochen oder Monate gegönnt habe, um irgendwie mal wieder gerade vorzukommen. So, und dann bin ich ein
Und
paar.
Entschuldigung, dass ich dich schon wieder unterbreche, aber das ist auch wichtig, glaube ich, für alle, die hier vielleicht gerade zuhören und irgendwie merken, boah, also die Kraft, die die Birte hier gerade aufbringt für Kind Nummer zwei, die habe ich definitiv nicht. Und auch das ist okay. Und auch das wäre okay gewesen. Jeder Mensch hat einfach ganz andere Grenzen. Und
Absolut.
das hast du ja auch mit deiner Podcast-Partnerin und Freundin Verena so unfassbar berührend besprochen, was mich ja dann auch so gerührt hat, dass, ne, bei ihr dann ja irgendwann klar war, nein, es geht jetzt so nicht weiter und das ist jetzt okay so. Und das ist, wie man auch immer wieder merkt, auch hier in diesem Podcast, jeder geht da seinen eigenen Weg.
Absolut. Es ist
Na?
hochindividuell, wirklich.
Mhm.
Absolut. Und auch, also für jeden, der auch sagt, ich will es nur natürlich versuchen und Kinderwunschklinik kommt für mich nicht in die Frage oder so. Auch das gibt es ja, ist ja auch vollkommen okay. Also jeder hat da sein eigenes Limit, was irgendwie geht und was nicht geht. Absolut.
Und dein Limit war weiterhin nicht erreicht.
Genau, absolut nicht. Ich bin dann auf Anraten meiner Chefin damals, sagte sie, boah, bitte, ey, um mal wieder irgendwie Kräfte zu sammeln, um klarzukommen und um vielleicht deinem Körper mal ein bisschen Ruhe zu gönnen, mach doch mal irgendwie so eine Mutter-Kind-Kur oder sowas. Habe ich das beantragt? Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Ich dachte, das geht nur irgendwie, wenn mein Kind Asthma hat oder so. Also so, ne, dass man, wenn das Kind halt was hat. Hat meine Ärztin sofort befürwortet und ich glaube, 3 Wochen später war ich in Bayern an der tschechischen Grenze zur Mutter-Kind-Kur und hatte wirklich irgendwie die Zeit meines Lebens. Das war richtig toll, dass in dieser Situation ich wirklich Glück hatte. Jemand hat seinen Platz irgendwie wohl kurzfristig abgesagt und man sah, dass ich wohl akut Bedarf habe, weil ich einfach an mentaler Überlastung oder mental ja stark belastet war auf jeden Fall. Und dann hatte ich, da war ich extra in einer Klinik, die auf Trauer ausgelegt ist. Und habe halt da nochmal ganz intensiv mit Gruppengesprächen und auch Einzeltherapie einfach diese verschiedenen Trauerprozesse durchlebt und besprochen und bearbeitet. Neben meiner Therapie, die ich ohnehin hatte. Es war unheimlich toll, also dass ich die Chance bekommen habe, das nochmal da aufarbeiten zu können und einfach mal in 3 Wochen lang kein Alltag, kein Putzen, kein Kochen, kein all das hatte, ne? Auch nicht arbeiten musste. Und das war super. Genau, und dann ging es weiter. Dann war ich ready für den nächsten Versuch. Und dann haben wir aber, also ich wurde ja immer schwanger sozusagen durch Insemination, aber irgendwie hatten wir dann in Absprache mit der Ärztin uns entschieden, dass wir doch mal eine IVF machen, um gegebenenfalls ja, in der Hoffnung, mehrere Eizellen gewinnen zu können, mehrere Blastozysten heranzüchten zu können, sozusagen, dann mit relativ wenig Aufwand einfach eine gute Chance haben, auch intakte Schwangerschaften zu erzeugen, sozusagen. Ne? Wenn wir sehen, hey, eine Blastozyste entwickelt sich gut bis Tag 5 schon mal, sozusagen, dass man gewisse Entwicklungsstadien schon mal erreicht hat, dass man vielleicht optisch unter der im Labor sozusagen vielleicht eine Embryoqualität auserkoren kann. Das ist das richtiges Deutsch, weiß ich jetzt nicht, aber also sehen kann und dann einsetzen kann, dass wir dadurch vielleicht ein weiteres Fehlgeburtenrisiko minimieren.
Du hattest ja zu dem Zeitpunkt bereits drei kleine Geburten hinter dir. Abgesehen von der IVF wurde da je auch eine gewisse Diagnostik mal
Ja.
in Erwägung gezogen, um zu gucken, ja, woran hakt es denn jetzt auf einmal? Weil
Ja, haben wir
das.
zwischendurch auch mal gemacht. Auch mal eine Gebärmutterspiegelung und eine. Also alles, was wir untersucht haben, war immer komplett unauffällig. Es konnte mich dann
Okay.
keiner erklären, warum ich quasi irgendwie eine Neigung zu Fehlgeburten hatte. Also bei dem ersten wusste man ja, das war ein spontan mutierter Gendefekt. Bei dem zweiten, das weiß ich bis heute nicht, was das war, bei der Geburt in der 9. Woche. Und bei der in der 14. Woche, da hatte das Kind eine Trisomie 22 und das war dann quasi zurückzuführen auf einfach mein Alter. Also, dass du einfach mit steigendem Alter deine Samenzellen, deine Eizellen an Qualität verlieren und dadurch halt häufiger Gendefekte auftreten. Und das war dann eben dieser Fall.
Und da würde ich auch gerne noch mal kurz eingrätschen, weil wir ja zu Beginn auch der Folge gesagt haben, ne, wir reden auch ein bisschen über die möglichen Ursachen, wenn das erste Kind offenbar kein Problem war, aber das zweite auf einmal. Und da hast du es schon richtig gesagt. Also eine der Hauptursachen ist tatsächlich wirklich das biologische Alter. Auch wenn wir schon problemlos ein erstes Kind kriegen konnten, sind wir trotzdem automatisch älter beim zweiten Kind und das kann einfach passieren. Es gibt aber auch Veränderungen der Gebärmutter. Wenn zum Beispiel nach der ersten Geburt oder auch durch Kaiserschnitte können Verwachsungen, Polypen oder Myome sich bilden, die Einnistung einfach erschweren. Es können, wenn es einen Kaiserschnitt gab bei der ersten Geburt, kann es Komplikationen geben, Narben oder Verwachsungen im Bereich der Gebärmutter. Und das kann auch den Transport der Eizelle tatsächlich beeinträchtigen. Das war mir gar nicht so klar. Endometriose, wer da Patientin ist, das kann nach einer Geburt auch wieder neu auftreten. Die Eileiter können verschlossen sein, auch durch Entzündungen nach der ersten Geburt oder im Wochenbett. Und ich auch ein bisschen so von mir erzählen, weil ich hatte ja nicht nur einen ersten unerfüllten Kinderwunsch, sondern auch einen zweiten unerfüllten Kinderwunsch. Und das Spannende bei uns war, dass beim ersten unerfüllten Kinderwunsch offiziell die Ursache ja nur bei Christoph lag. Und mit mir eigentlich alles okay war. Und beim zweiten Mal, wo wir ja wirklich 8 Transfere gebraucht haben, bis es dann geklappt hat, herausgekommen ist, dass bei mir auch die Gebärmutterschleimhaut entzündet war. Vermutlich, man weiß nicht warum, aber vermutlich eben durch einen Keim unter der ersten Geburt. Ja, das war
Das ist
mir
auch
nochmal
krass, ne?
wichtig.
Wenn man sich
Ja.
denn so überlegt, hätten wir das einfach schon vorher gewusst, dann hätten wir wahrscheinlich viel Zeit, Leid, Schmerz, Geld
Absolut.
gespart.
Aber sich dessen einfach bewusst zu sein, dass es wirklich auch medizinische Ursachen haben kann, warum es dann auch gerade beim zweiten Mal nicht klappt und sowas auf dem Schirm zu haben. Bei den Männern ist es natürlich auch das Alter, denn auch die Spermienqualität verbessert sich nicht mit zunehmendem Alter. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder auch urologische Faktoren, Krampfadern am Hoden, frühere Infektionen, die auch eine Auswirkung haben können auf die Fruchtbarkeit des Mannes. Also, naja, und dann natürlich auch Lebensstil, ne? Ist klar, wenn du starkes Untergewicht hast, starkes Übergewicht, Nikotin konsumierst und so weiter, dann kann das natürlich auch alles erschweren. Und was ich auch gelesen habe, worauf man vielleicht jetzt erst so auf den zweiten Blick kommt, was aber natürlich völlig logisch ist, Eltern haben der Statistik nach deutlich weniger Sex. Also, es trifft auf den einen vielleicht zu, auf den anderen nicht, aber auch natürlich das führt logischerweise dazu, dass es vielleicht dann beim zweiten Kind nicht so schnell klappt.
Auf jeden Fall.
So, das war mein kleines Referat, was ich jetzt hier in
Ja,
dieser
sehr
Folge
gut.
unbedingt noch unterbringen wollte.
Ja,
Genau.
cool. Genau, also bei mir ging es dann weiter mit einer IVF. Eine, die leider nur, ist jetzt gar nicht mehr so richtig zusammen, weil es irgendwie auch echt schon ein bisschen her ist und auch, ja, ich habe da so viele Behandlungen irgendwie gemacht, ich kriege jetzt das gar nicht mehr so alles
Das ist nicht schlimm.
komplett sortiert, aber auf jeden Fall eine schlechte Ausbeute gebracht hat. Wir konnten einen Transfer machen, der Transfer war erfolglos, sozusagen. Das war die erste IVF, die ich dann gemacht habe. Auch das, dann denkt man, jetzt greifen wir mal ein bisschen tiefer in die Trickkiste und auch ins Portemonnaie. Und dann sowas. Also auch das war irgendwie wieder niederschmetternd. Und dann ging es weiter mit der zweiten IVF. Ich habe glücklicherweise, was jetzt so die Stimulation und so anging, wir haben halt relativ hoch stimuliert, um irgendwie hoffentlich viele Eizellen zu bekommen und so. Und mir ging das total gut die ganze Zeit. Also ich habe jetzt nicht auch noch eine Überstimulation oder irgendwas gehabt. Ne?
Na,
Der
immerhin.
Kelch ist glücklicherweise an mir vorbeigegangen. Und bei der zweiten IVF hatten wir dann drei Eizellen, die sich haben befruchten lassen, die nach 24 Stunden, als die aus dem Labor anriefen, alle entwicklungsverzögert waren. Wo ich wirklich dachte, okay, irgendwann ist dann einfach, da war ich kurz vor, mein Ende ist erreicht. Also finanziell gesehen, weil es natürlich auch als Solomom, du musst halt komplett, ja, alles neben der Samenspende, die kompletten Behandlungskosten, alles alleine bezahlen.
Während du erzähltest von Versuch zu Versuch zu Versuch, ich hatte immer wieder den Impuls zu fragen, wie konntest du das alles bezahlen oder wie viel hat das überhaupt gekostet, weil ich habe überhaupt keine Vorstellung gerade.
Also am Ende. Der, also wenn ich jetzt sozusagen einen Kassensturz machen würde, wüsste ich, dass da irgendwie so 30.000 Euro stehen. Ich glaube, hätte ich im Vorwege die Entscheidung treffen müssen, bin ich bereit, 30.000 Euro auszugeben, ja oder nein, hätte ich das ganz klar mit Nein beantwortet. Weil es natürlich absurd viel Geld ist. Und wenn man aber in dem Prozess drinsteckt und ja immer denkt, okay, aber der nächste Versuch, der bringt mich ja zu meinem Glück, dann war es irgendwie was anderes. Und ich habe halt, also neben einer überragenden mentalen Unterstützung meiner Eltern, eben auch die ganze Zeit die Zusage sozusagen gehabt, also aus finanziellen Gründen solltest du diesen Wunsch nicht aufgeben, sondern dann unterstützen wir dich. Und das ist natürlich schön zu wissen, dass ich im Zweifel weich falle sozusagen, ne? Also dass ich eben bedingungslose Unterstützung in jeglicher Hinsicht einfach erfahren konnte.
Das ist ja
Genau.
der Oberhammer. Also deine Eltern waren Team Birte die ganze Zeit und
Absolut, 1000%.
haben dich unterstützt. Das ist ja leider auch nicht so selbstverständlich, ne?
Ja.
Mega cool.
Ja.
Ja.
Genau. So, aber diese drei zu Beginn entwicklungsverzögerten befruchteten Eizellen haben sich halt alle gut berappelt und haben sich alle am Ende zu einer Top-Qualitäts-Blastozyste entwickelt. Was ich nie gedacht hätte. Also ich glaube, die im Labor waren auch extrem überrascht, dass ich da drei super Blastos nachher hatte. Der erste Transfer war wieder nicht erfolgreich dann. Und der zweite Transfer sitzt jetzt gerade mit Oma im Wohnzimmer und kaut, glaube ich, auf dem Brötchen.
Oh, wie
Ja,
wunderbar.
also
Wahnsinn.
der zweite Transfer der zweiten IVF sozusagen war dann eben erfolgreich.
Ja.
Ich habe ganz früh auch getestet natürlich, ne? Wir alle wissen das. Man guckt, wann geht die, wann ist die Auslösespritze nicht mehr nachweisbar und wenn dann der Strich wiederkommt auf, also ich habe auch so Testreihe gemacht und so, ne? Wenn der Strich dann wiederkommt auf dem Schwangerschaftstest, dann kann man ja schon mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit sagen, dass das geklappt hat. Aber auch dann, ich habe ja nun zu unterschiedlichsten Zeitpunkten Schwangerschaftsverluste gehabt sozusagen. Und ich hatte, und das wird wenige überraschen, einfach fast durchgehend Angst um diese Schwangerschaft, ne, dass irgendwie noch was passiert ist. Also in dem Moment, wo ich ihn nachher, wieder ein Junge, in dem Moment, wo ich ihn nachher gespürt habe, so um die 18., 19., 20. Woche, da war irgendwie gefühlt auf einmal alles gut. So. Aber auch da, ne, wenn ich immer 2 Stunden nicht gespürt habe, war sofort, okay, wow, jetzt habe ich das nächste Schlimme, was passiert. So, ne? Also es kam immer mal so wieder Trigger in meinen Kopf. Die aber alle unbegründet waren, glücklicherweise. Und diese Schwangerschaft lief wunderschön, intakt, ganz unaufgeregt, mit einer extrem schönen Geburt, die mich sowas von geheilt hat. Jetzt auch gerade im Vergleich zu der zweiten Geburt, zu der stillen Geburt, die ja einfach, hatte ich ja vorhin erzählt, so sehr traumatisch war, hatte ich jetzt eine wunderschöne Geburt begleitet von der Beleghebamme. Ganz kurz, natürlich nicht schmerzlos, aber wunderschön, selbstbestimmt, ohne irgendwas an
Oh, toll.
Schmerzmittelkommunikation. Ganz wundervoll.
Gänsehaut.
Ganz schön.
Ach Mann, oh, es ist so,
Und
so toll.
seitdem verzaubert halt hier der kleine Bruder meinen
Ich
Großen und mich.
Also ich höre ihn auch gerade ganz leicht im Hintergrund, ein bisschen quäken. Wie alt ist er jetzt?
Er wird Samstag ein halbes Jahr. Also er ist ein
Okay.
kleiner, er hat uns einen dritten Weihnachtstag beschert am
Ach,
27.12. Ist er
herrlich.
geboren.
Dann
Und um
ist
jetzt
der.
vielleicht nochmal da partnerschaftlichen Haken dran zu kriegen, also in dem Moment, wo eben klar war, diese Schwangerschaft wird wohl bleiben und da wird wohl tatsächlich ein Kind bei rauskommen, hat mein Mann dann letztes Jahr gesagt, okay, danke, tschüss, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe es angekündigt und ich mache ernst.
Okay, also er ist dabei geblieben, weil ich weiß ja nicht, ich meine, Hormone machen ja oft dann auch verrückte Dinge. Es hätte ja auch sein können, dass er sagt, ach komm du, ich stehe dazu, ich bin nach wie vor im Boot jetzt oder ich
Nein.
bin wieder im Boot und
Es
nee.
hat sich auch, also jetzt zurückblickend ist es auch so, dass wir einfach jetzt in dieser Zeit, das waren ja nun knapp 3 Jahre von der verlorenen Schwangerschaft sozusagen bis jetzt, hat sich einfach so viel bei uns partnerschaftlich verschlechtert. Also was Wertschätzung, Augenhöhe, Interesse aneinander, also alles, was für mich wichtig ist an der Partnerschaft, haben wir verloren. Weil wir einfach beide, er seinen Fokus eben nicht mehr bei uns hatte und ich natürlich meinen Fokus auch nicht mehr bei uns hatte, sondern einfach jetzt auf dem Thema zweites Kind. Und das hat uns einfach das Genick gebrochen. Das muss man so sagen. Also ich würde sagen, so dass die krasse unterschiedliche Zukunftsvision war quasi der Auslöser und alles, was danach kam, hat halt alles kaputt gemacht dann. Und deswegen ist die Entscheidung, dass wir getrennte Wege gehen, absolut richtig. Und jetzt eben rückblickend wäre sie vor 3 Jahren richtig gewesen.
Wie geht's dir heute
Damals haben wir
damit?
sie nicht getroffen und jetzt haben wir sie getroffen oder vor 1 Jahr haben wir sie getroffen und das ist okay so. Also klar, ich hatte ja nie den Wunsch, mit irgendwie Ende 30 alleinerziehend von 2 Kindern zu sein. Oder alleinerziehend mit 2 Kindern zu sein. Aber ich komme hervorragend klar, es geht mir super. Meine absolute Priorität war ein zweites Kind. Das habe ich jetzt. Das erfüllt mich mit so viel Glück, Liebe. Diese beiden wunderbaren kleinen Menschen hier zusammen in meinem Haus zu erleben, ist alles, was zählt. Wirklich alles, was zählt.
Also es gibt keinen, wie man auf Englisch sagen würde, no regrets.
No regrets.
No
Nein.
regrets. Wahnsinn. Wirklich, also ich bewundere dich
Oh,
für
danke.
diese absolute Stringenz, das durchzuziehen. Und aber auch hier wieder, ne, zu sagen, dann in dem Moment, nein, die Partnerschaft ist mir wichtiger an der Stelle und dann auch wichtiger als ein zweites Kind ist auch, wäre ja auch ein Weg gewesen.
Absolut.
Aber eben nicht deiner.
Eben nicht meiner.
Eben nicht deiner. Wenn hier Frauen zuhören, die vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation sind, also es gibt einen Kinderwunsch, aber der Partner möchte nicht, hast du einen Rat oder ein, ja, oder ein paar Gedanken für diese Frauen, die jetzt akut in dieser Situation sind?
Also ich würde schon versuchen, gemeinschaftlich nochmal an das Thema ranzugehen, also mit Hilfe von irgendwie Paartherapie, um zu gucken, lässt sich entweder der Kinderwunsch anders irgendwie bezwingen sozusagen? Also, ne, also ist der Kinderwunsch wirklich so stark oder ist es auch okay ohne Kind oder nur mit einem, zwei, drei? Also kann man auf dieses eine weitere Kind verzichten? Oder aber kann. Häufig ist es dann ja der Mann, der eben kein zweites oder weiteres Kind möchte, kann der sich doch irgendwie mit gewissen Rahmenbedingungen oder Absprachen, die man vielleicht trifft, auf ein zweites Kind einlassen und auch nachhaltig einlassen? Dass man da irgendwie nochmal rangeht, sozusagen an die Wurzel des Ganzen. Und wenn man aber merkt, so wie bei uns, die Standpunkte sind sowas von klar, dann Pflaster ab. Pflaster ab und trennen. Es gibt keinen Kompromiss bei diesem Thema.
Also lieber dann
Wenn,
zu einem
wenn,
früheren
ja,
Zeitpunkt, als so wie es dann bei euch letztendlich gelaufen ist, dass ihr ja auch dran festgehalten habt, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber
Das hätte gar nichts gebracht. Ja,
in der Rückschau
da
wäre
muss
es
man viel früher
vielleicht,
gewesen,
ja.
so zu gehen. Also, ja. Wenn man jetzt sagen kann, ne, wie du vorhin schon sagtest, irgendwie der Erhalt der Partnerschaft ist mir wichtiger und ich komme damit klar, dann eben auf dieses Kind, weitere Kind, wie auch immer, zu verzichten. Dann ist es mit Sicherheit lohnenswert, auch in die Partnerschaft zu investieren, aber so war es bei uns eben nicht, ne? Und also wirklich, wenn die Standpunkte so wie bei uns Nordpol und Südpol sind, es gibt kein halbes Kind. Und dann kann ich nur jede Frau ermutigen, im Zweifel auch den Weg alleine zu gehen, weil es ganz, ganz wundervoll sein kann. Und ganz selbstbestimmt und einfach gut werden kann.
Also diese Geschichte hat ein Happy End. Und
Absolut.
meine letzte Frage geht so in Richtung Zukunft, weil du ja gesagt hattest, ne, die haben sich alle weiterentwickelt, die befruchteten Eizellen. Gibt es da jetzt noch was, was übrig ist?
Es gab eine, ja genau, also eine, genau, wer jetzt hier richtig gut zugehört und mitgezählt hat, der weiß, eine gibt es noch, gab es noch, also kurz nach der Geburt von meinem Sohn habe ich Post gekriegt mit hier. Die Lagerdauer, die sozusagen, die du bezahlt hast, die ist jetzt um. Entscheide mal bitte, wie es jetzt weitergeht. Entweder du bezahlst jetzt weiterhin irgendwie knapp 500 € pro Jahr, um die Blastozyste gelagert zu wissen, um sie dir später nochmal einsetzen zu lassen oder eben nicht. Und dann bin ich nochmal ganz hart mit mir ins Gericht gegangen und habe halt überlegt, in welchem Lebensszenario ich in 1, 2, 3 oder 4 Jahren sage, jetzt alleine noch ein drittes Kind, hurra, ich mache es. Und bin für mich zu der Entscheidung gekommen, dass das nicht eintreten wird. So, also. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich absolut ausschließe, nochmal ein Kind zu kriegen. Also ich habe keinen starken Kinderwunsch mehr, aber wenn ich jetzt mal irgendwann einen neuen Partner hätte, der unbedingt und so super gerne noch ein Kind mit mir hätte, dann würde ich sofort sagen, ja. Und wenn ich 10 Jahre jünger wäre, würde ich wahrscheinlich auch noch zwei Kinder kriegen wollen, aber bin ich halt nicht. Also ich finde einfach, Kinder sind absolut überragend und ich bin gerne schwanger, ich bin gerne Mama, ich liebe das alles vollkommen. So, aber das, so ist die Situation halt gerade nicht. So. So, aber wenn ich jetzt noch mal einen Partner haben sollte, der unbedingt ein Kind haben will, dann würde ich ja nicht auf diese eingefrorene Blastozyste zurückgreifen, wahrscheinlich, sondern halt noch mal mit dem natürlich versuchen, ein Kind zu kriegen. Und dass ich alleinstehend jetzt ein drittes Kind sozusagen haben will, auch mir leisten kann und will, auch wenn ich dann gerade wieder im Job bin, wieder aufzuhören zu arbeiten, das ist, man muss das ja schon alles gut durchdenken, weil man eben alleine Verantwortung für diese Mäuse dann hat. Und diese Frage konnte ich für mich mit Nein beantworten. Und deswegen habe ich gesagt, bevor ich da jetzt irgendwie noch 500 € im Jahr für ausgib, für etwas, was nie eintreten wird, verabschiede ich mich davon.
Ja, alles total gut nachvollziehbar,
Ja,
aber auch
ich hätte die
trotzdem
gerne
ein Schritt,
gespendet. Voll.
ja.
Ja, ach, wirklich, ne? Wenn man so lange für etwas so intensiv kämpft und alles dafür tut, so und dann am Ende sowas einfach so leichtfertig war es ja nicht, aber einfach wirklich zu entsorgen, das ist halt, also ein potenzielles Leben zu entsorgen, das ist ja wirklich absurd, ne? Und ich hätte die Blastozyste gerne gespendet, aber das ging halt irgendwie nicht, weil es rechtlich dann irgendwie wieder alles nicht so ganz sauber wäre. Und naja, dann war das am Ende der Weg.
Und jetzt bist du eine ganz stolze und liebevolle Mama von
Ja.
Zwei lebenden, quietschfidelen Söhnen. Und ich bin ganz froh, dass wir uns kennen und auch ganz froh, dass du deine Geschichte erzählt hast. Und ich hoffe sehr, dass sie nicht nur aufklärt und informiert und irgendwie, sondern eben auch vor allem empowert.
Ja, das hoffe ich auch.
Ja, wo sie empowern soll.
Ja.
Vielen Dank, liebe Birte, dass du
gerne
uns deine Geschichte erzählt hast.
Gerne. Und wer irgendwie Fragen oder sowas hat und nochmal konkreter irgendwas wissen will, kontaktiert Nora gerne. Die kann das gerne an mich weiterleiten. Ich beantworte alles.
Ich leite alles weiter, genau. Und auch eure Ideen, eure Gedanken zu dieser Folge, wie gehabt, immer gerne über unseren Instagram-Kanal. Ihr könnt uns aber auch gerne völlig oldschool eine E-Mail schicken. Das wird alles gesehen und wertgeschätzt und beantwortet. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann.
Tschüss.
Das war Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch mit Nora und Christoph. Wenn ihr Fragen habt, Kritik äußern möchtet oder eure Geschichten mit uns teilen möchtet, schreibt uns am besten eine Mail. Ihr erreicht uns unter kindermachenohnesex@gmail.com. Und wenn euch gefällt, was ihr da hört, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.